Das war Petit Poussé aus Ma Mère Loire von Maurice Ravel. Gespielt hat das Tonhalle Orchester Zürich unter Lionel Bringuier in der SWR 2 Gänsemartini. Die große Schnatter heißt es heute bei uns. Ma Mère Loire, also auf Deutsch Mutter Gans, ist nicht nur eine bekannte Komposition von Maurice Ravel, sondern auch eine literarische Figur aus Kinderreimen und Märchen, die besonders in Amerika und England sehr beliebt ist. Um Gänsegeschichten geht es auch jetzt im Gespräch. Und da freue ich mich, ein bisschen mit einer Fachfrau für Gänseliteratur schnattern zu dürfen, nämlich mit Martina Wernli vom Institut für Deutsche Literatur der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Morgen, Frau Wernli.
Guten Morgen, Frau Kusawe.
Frau Wernli, die Welt der Literatur wird ja von sehr vielen Tieren bevölkert. Woher kommt denn Ihr spezielles Interesse ausgerechnet an der Gans?
Ja, also mein eigenes Interesse rührt von der Feder her, und zwar von der Schreibfeder, mit der ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe. Und da stellt sich natürlich die Frage, woher hatte man diese Schreibfeder? Über 1000 Jahre wurde in Europa mit Tierfedern geschrieben. Und das sind eben Gänsefedern hauptsächlich gewesen. Und so bin ich eigentlich über die Feder zur Gans gekommen, sozusagen über Umwege.
So über Bestandteile zum ganzen Tier.
Genau, zum Ganzen, ja.
Zum Ganzen. Ja. Ab wann spielen Gänse denn eine Rolle in der Literatur? Also was ist jetzt die älteste literarische Erwähnung von Gänsen, die Ihnen einfällt?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, also global zu beantworten. Für den europäischen Kontext ist wirkmächtig die Rettung des Kapitols, die römische Geschichtsschreibung, die eben erwähnt, dass beim nächtlichen Angriff der Gallier alle geschlafen hätten, also Hunde und Menschen, und keiner hat sich geachtet, außer eben die Gänse, die sehr wachsam waren und durch ihr Schnattern dann Ruhm gerettet haben. Das ist so eine wirkmächtige Geschichte geworden.
Das waren die Gänse der Juno, muss man glaube ich dazu sagen, also heilige Tiere. Was in dieser Legende um die kapitolinischen Gänse besonders betont wird, ist, dass diese Gänse kollektiv geschnattert hätten. Also sie waren nicht nur aufmerksam, sie waren auch sehr laut, und vor allem dieses Kollektive wird betont. Warum ist das so wichtig? Was ist daran so besonders?
Also die Lautstärke, wie Sie schon gesagt haben, das ist natürlich sehr eindrücklich, wenn Gänse zusammenschnattern. Also die spätere Verhaltensforschung würde sagen, das ist einfach simples Nestgeschrei. Bei Gefahr schnattern die halt. Wenn man es aber davon löst, ist es halt ein kommunikatives Verhalten, das die Gänse hier an den Tag legen, das sehr eindrücklich ist.
Ja, und dadurch sind sie natürlich auch keine Einzelhelden. Also es ist jetzt nicht eine einzelne heldenhafte Gans, die Rom rettet, sondern das ist ein Kollektiv.
Ja, genau, das stimmt. Die werden auch nicht mit Namen benannt, also da werden nicht die Spezialgans oder so. Das sind Tiere, die in einer Herde vorkommen. Und das zeichnet sie auch aus, im Gegensatz zu, sagen wir, Löwen oder andere Tiere, die dann auch in der Literatur zum Beispiel ganz anders nochmal eingesetzt werden, in ihrer Einzelartigkeit. Die Gänse sind Gruppentiere.
Wir kennen das Geschnatter von Gänsen ja noch aus einer anderen Geschichte, die hier wahrscheinlich noch verbreiteter ist, nämlich aus der des heiligen Martins. Da machen die Gänse aber eigentlich genau das Gegenteil wie die kapitolinischen Gänse. Sie retten nämlich nicht den Helden, sie verraten ihn mit ihrem Geschnatter. Der wollte sich ja eigentlich im Stall verstecken, der Martin.
Ja, das ist so ein bisschen eine Perspektivenfrage. Genau, man könnte sagen, der wollte sich verstecken, wollte überhaupt nicht Bischof werden und wurde dann verraten. Und das könnte man den Gänsen anlasten. Und das würde dann auch bedeuten, dass man sie bedenkenlos essen kann, weil sie auch Verräter sind zum Beispiel. Genau. Andererseits kann man auch sozusagen eher kirchengeschichtlich sagen, nur weil die geschnattert und verraten haben, ist er dann Bischof geworden. Also das sind so zwei Perspektiven, die man auf diesen Anlass legen kann, ja.
Es gibt noch eine Geschichte, die Sie in Ihrem Buch erwähnen, oder ein Langgedicht von 1607 von Wolfgang Spangenberg, das heißt Ganskönig. Und das fällt mir jetzt gerade an der Stelle ein, weil Sie sagen, die Martinsgans wird quasi zur Strafe aufgegessen. Das beginnt aber gerade damit, dass man, wenn man die Martinsgans isst, an das tolle Tier denken soll, also das eigentlich Ehren durch das Aufessen.
Ja, genau. Rund um 1600 gibt es sehr viele Texte zum Thema Martinsgans. Das sind einerseits so ernste philosophische Texte, Traktate, die sich damit beschäftigen oder Predigten. Dann gibt es Liedersammlungen, es gibt Schwänke. Also es gibt ja immer auch den Aspekt der Geselligkeit, dass mit der Martinsgans einhergeht. Viel Wein wird getrunken, wenn die Gänse sind meistens sehr fettig. Da muss man viel trinken, um das überhaupt verdauen zu können. Auf jeden Fall gehört der Ganskönig von Wolfhard Spangenberg zu den satirischen Texten, die sich eben mit der Gans als mögliche Anwärterin, als König der Vögel auseinandersetzt und sich darüber natürlich auch lustig macht, weil wenn man sich überlegt, wer sollte den Adler, wie es darin vorkommt, als König der Vögel ablösen, würde man wohl nicht in erster Linie auf die Gans zu sprechen kommen. Da wird aber betont, dass das Besondere an der Gans ist, dass sie in allen vier Elementen zu Hause ist, auf dem Wasser, auf der Erde, in der Luft, sie kann fliegen und das Feuer wird dadurch abgedeckt, dass sie gebraten wird. Und in diesem Text kommt der heilige Martin als Figur vor, der schreibt einen Brief an die Vögel und sagt eben, dass sich die Gans sozusagen als Märtyrer geopfert hätte und eingewilligt hat, sich braten zu lassen.
Das ist ja jetzt
also
auch
sehr unterhaltsam.
Ja, und es ist auch sehr schön für alle, die jetzt auch vielleicht an Weihnachten eine Gans essen, dass diese Gans da heldenhaft selber ins Bratrohr springt, sozusagen.
Genau.
Bisschen makaber auch. Ich fand auch lustig in dieser Geschichte, am Schluss geht es ja auch noch um das Testament der Gans,
ja,
in der sie dann auch noch verfügt, wie ihre weiteren Körperteile benutzt werden sollen.
Ja, und das sind eben solche Texte, die auch sehr viel Aufschluss geben über tatsächlich historische Verwendungsweisen. Also klar, ländliche Gesellschaft hat natürlich jeden Teil eines als Nutztier gehaltenen Tieres gebraucht und aus der Gans kann man wirklich sehr viel machen. Also auch noch kleine Flöten aus den Brustknochen und solche Dinge. Also das wird dann häufig in diesen Texten auch nochmal aufgelistet. Die werden sozusagen literarisch anatomisiert, ja, also aufgedröselt, was man aus dem Tier alles machen kann. Das ist die Gans sehr vielfältig.
Eine letzte Geschichte, die Sie uns mitgebracht haben, ist auch schon ein bisschen eine ältere, die heißt Aus dem Leben einer Gans und ist so von 1850 rum. Um was geht es denn da?
Genau, das ist ein Text, der in einer Satirezeitschrift, den Leuchtkugeln, erschienen ist. Ein kurzer Text, unterhaltsam, der erzählt aus der Perspektive einer Gans ihre Lebensgeschichte. Dieser Text steht so im Zusammenhang mit Texten, die im 18. Jahrhundert vor allem Konjunktur hatten und dann eben noch bis ins 19., Mitte 19. hinein. Die nennt man teilweise It-Narratives, da erzählen Dinge oder eben auch Tiere ihre eigene Geschichte. Und das erlaubt so einen Perspektivenwechsel und hier eben von der Gans, die sagt, wie sie ihr erstes Aufwatscheln hat und dann von ihrer strengen Tante erzogen wird, aber eine sich als Hofgans, edle Hofgans sieht, was natürlich doppeldeutig und in diesem Sinne eben das Satirische ist, weil höfisch und Hinterhof hier in der Hofgans beides dann zusammenkommt und die ein seltsames Wesen kennenlernt, das ist dann die menschliche Gänsehüterin, also dass der Mensch sozusagen einmal fiktiv von der Tierseite hier betrachtet werden kann. Und dann, die Story geht so, dass sie sich in diese Gans, also die ist auch weiblich, das ist häufig auch noch gegendert, in einen Wildgans, Gänserich, verliebt, mit dem sie fliehen möchte. Sie ist dann aber zu schwach, um den ganzen Flug meistern zu können, bis in den Wald, wo sie sicher gewesen wäre, fällt zu Boden, wird von ihrer Tante aufgenommen und sozusagen ins Gefängnis gesetzt. Ja, also man sieht dann auch in der Zeitschrift, eine Abbildung, wie sie auf einem Sofa sitzt, also vermenschlicht wird, aber zu einem vergitterten Fenster nur noch auf den Hof hinausblicken kann. Das ist dann das sozusagen tragische Ende dieser Lebensgeschichte der Gans.
Ja, so wie der sprichwörtliche goldene Käfig, in dem wahrscheinlich auch viele bürgerliche Gänschen, in Anführungszeichen, also Mädchen saßen, werden ja ganz ordentlich, ja, Klassenfragen und auch Genderfragen abgehandelt, dann auf die Art und Weise.
Genau, zum einen, also lässt sich das so auf den Mensch übertragen, andererseits, das Tier soll auch nicht so geschwächt jetzt dargestellt werden, nur als Projektionsfläche für menschliche Verhältnisse, sondern mit einem solchen Text kommen natürlich auch Tierschutzfragen auf, die zeitgenössisch dann stärker werden, Mitte 19. Jahrhundert.
Martina Wernli vom Institut für Deutsche Literatur an der Goethe-Universität Frankfurt war das in der SWR2-Matinee. Und sie kennt sich aus mit schnatterhaften Tieren, mit Gänsen, vor allem mit denen in der Literatur. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Dankeschön.